Der Februar ist so ein Monat, der ist so unheimlich ehrlich in dem, was er einem verspricht, und zwar nichts. Es ist so traurig und melancholisch und deswegen hat er auch nur meistens 28 Tage. Es ist fair und gerecht. Also jeder Tag, der weniger im Februar stattfindet, ist ein guter Tag.
Herzlich willkommen zum neuen Harper's Bazaar Podkalender von und mit mir, Rebecca Casati. Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und ab sofort begleiten sie uns, indem sie uns verraten, was wir auf keinen Fall verpassen sollten, um das Klügste, Amüsanteste und Glücklichmachendste aus dem kommenden Monat herauszuholen. Im Februar ist Juliane Wieler mein Gast, besser bekannt unter dem Namen Jule Wasabi. Die 28-jährige Baden-Württembergerin lebt in Berlin und hat bereits in mehreren Disziplinen reüssiert. Sie ist ausgebildete Juristin, Hip-Hop-Expertin, kulinarische Auskennerin und außerdem Super-Podcasterin. Vor allem aber ist sie ein Kind des Februars. Und wer könnte besser wissen, wie man den ja schon ohne Lockdown grimmigsten aller Monate übersteht? In der kommenden halben Stunde wird sie es auch uns verraten. Hallo Jule Wasabi. Liebe Jule, wir sind hier zusammengekommen, um den kommenden Monat zu besprechen, den Februar. Also das, was für dich, für uns und in der Welt so alles ansteht. Du bist nicht nur unsere allererste Gästin, sondern selber eine höchst versierte Podcasterin, Gott sei Dank. Denn wir starten unseren Podkalender hier ja mit dem kritischsten Monat des Jahres, dem Februar. In der Filmindustrie auch gerne als Dump Month bezeichnet, also der Monat für die Tonne. Bevor ich dich aber frage, was du eigentlich mit diesem Monat verbindest, würde ich gerne kurz ein Jahr zurückspulen. Im Februar 2020 hatten sich gerade mal 8 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Wie nah ist das ganze Thema seitdem an dich herangekommen?
Also es ist irgendwie total interessant, weil man ja jetzt gerade in dieser Zeit so ein bisschen zurücksieht, um das gleich auch so vorwegzunehmen, weil das für mich so ein Moment ist, wo ich auch immer wieder so, ich erinnere mich daran wirklich, ich habe am 9. Februar Geburtstag und es war eigentlich so mit einer der letzten Tage, die für mich so sich in meinem Kopf als normal abgespeichert haben. Ich habe noch eine Party gefeiert, es waren noch Gäste da, es war noch nicht, der Februar war ja noch nicht so wie der März so Lockdown-mäßig schon, sondern es war noch so, man wusste nicht, wie gefährlich das alles werden kann. Es fühlt sich irgendwie jetzt nach 10 Jahren an, wenn ich so drüber nachdenke, wie weit das weg ist. Und dieses ganze Jahr ist irgendwie so auf der einen Seite so im Zeitraffer. Irgendwie ist nicht so viel passiert und trotzdem ist es aber so vor sich dahin geplätschert. Und es war irgendwie so ein Mix aus, also so ein ganz diffuses Gefühl, dass man so im Mund hat und nicht richtig beschreiben kann und so ein bisschen auch so eine Hoffnungslosigkeit, eine zeitlose Ebene, in der man so schwebt. Und was für mich eigentlich so ein bisschen der Rahmen ist, ist eben dann so Anfang Februar, mein Geburtstag, der letzte Moment, an den ich mich erinnern kann, wo es normal war.
Was Events angeht, sind wir Menschen ja innerhalb der letzten 12 Monate äußerst bescheiden geworden. Microsoft hat vor kurzem ein Bild des Kalenderblattes von diesem Februar getwittert. Da sieht man, los geht's an einem Montag, enden tut der Februar dieses Jahr an einem Sonntag. Also völlig symmetrisch aufgeteilte 28 Tage. Das ist ein Szenario, was gar nicht so super selten ist, aber trotzdem haben die Leute das mit so euphorischen Sätzen kommentiert, wie wow, ist das sexy. Bizarr, andererseits aber gibt's ja gerade nicht so viel anderes, das gerade wow, ist das sexy ist. Oder weißt du vielleicht was, was wir nicht wissen?
Also ich bin auch eine dieser Ordnungsneurotikerinnen und deswegen reagiere ich gerade so ein bisschen verhalten noch auf diese gute Anordnung des Februars in meinen Augen, weil ich habe mich das schon bei 2020 total gefreut. Ich habe wirklich schon 2015 gedacht, 2020 wird mein Jahr, wenn man das so toll schreiben kann und das so aufgeräumt ist von den Zahlen her und so. Und es hat wirklich so gar nicht funktioniert, dass ich jetzt einfach hoffe, dass der Februar nicht so schlimm wird wie 2020. Aber erstmal tut mir das gut, dass es so aufgeräumt ist und es macht tatsächlich auch was mit mir. Also mir geht es irgendwie besser, wenn es mit einem Montag anfängt und mit einem Freitag aufhört.
Jetzt im Lockdown fällt ja so ziemlich alles Zwischenmenschliche flach. Da ist es vielleicht ganz hilfreich, dass in diesem Februar gleich zwei neue, ganz hochkarätig besetzte Serien laufen, die sich mit dem Thema Therapie befassen. Zum einen ist das eine französische, eher ernste Serie, die läuft auf Arte und heißt In Therapie. Und zum anderen läuft in der ARD State of the Union, eine britische Comedy-Serie zum Thema Paartherapie nach dem Autor Nick Hornby. Du, Jule, hast also im Nachhinein äußerst hellsichtig vor über einem Jahr einen Podcast produziert, den viele, ich übrigens auch, ziemlich aufsehenerregend fanden. Paardiologie hieß der. Und er war mit der Moderatorin und Autorin Charlotte Roach und ihrem Mann Martin Kess. Darin konnte und kann man mitverfolgen, wie sich dieses Paar trifft, von Betrug bis Ehevertrag die intimsten Dinge voreinander auspackt und sich dadurch irgendwie gegenseitig therapiert. Oder würdest du das ganz anders zusammenfassen?
Ich weiß nicht, ob du diese Reihe in der New York Times kennst, Modern Love. Hm. Das passt ja auch sehr gut, weil ja auch wir sind kurz vor dem Valentinstag im Februar, dem Fest der Liebe oder auch nicht. Ich finde tatsächlich, dass dieser Podcast auch ein Stück weit ein Fest der Liebe war und ein Fest der vielleicht holprigen und stürmischen und vielleicht auch ein bisschen zu realistischen Liebe. Aber für mich persönlich als Produzentin war das so ein tolles Projekt, weil da so viel Ehrlichkeit drin steckte und ich natürlich auch irgendwie als Frau, als junge Frau, die irgendwie sich immer gefragt hat, wie könnte Ehe aussehen, Angst davor hatte, wie ist das, wie funktioniert das und wieso sagen alle Leute so Sätze wie bis dass der Tod uns scheidet und man denkt sich so, um Gottes Willen, das macht mir so Angst, solche großen Sätze. Und dann hört man Menschen zu, die plötzlich über Probleme sprechen, die sich greifbar anfühlen, die man vielleicht auch selbst schon mal irgendwie im Kopf hatte und man sieht, wie die lösen oder wie die daran scheitern, was ja auch interessant ist. Und das fand ich super spannend an diesem Projekt und ich glaube auch, dass das immer mehr kommen wird, dass wir realistische Bilder in Serien sehen von Liebesbeziehungen, von Beziehungen allgemein und ich glaube, dass das auch gut ist und ich finde das total toll, dass wir da mit bei einem Trend dabei waren oder dabei sind, der, glaube ich, noch viel größer und krasser wird, weil die Leute wollen das. Ich glaube, die Menschen wollen nicht mehr diese Disney-Geschichten von und dann kam er auf dem weißen Pferd an und rettete mich und dann heirateten wir, sondern die Leute wollen dieses echte Leben.
Also Paardiologie, State of the Union und In Therapie, alles auf jeden Fall sehr empfehlenswert zum Anschauen und Anhören in diesem Februar, in dem man ja nun mit Fug und Recht sagen kann, selten hat die Welt so dringend Therapie gebraucht wie gerade jetzt. Was verbindest du denn eigentlich ganz generell mit dem Monat Februar? Bist du zum Beispiel ein Faschingsfan?
Also ich habe mal 2 Jahre in Köln gelebt und da ist ja wirklich so dieses Karnevalsding. Ich habe da auch erst gelernt, dass es ein Unterschied zwischen, also dass es dann Karneval heißt und nicht Fasching. Und ich bin, seit ich da weggezogen bin, jeden Tag froh, dass ich da nicht mehr sein muss. Ich fand Köln wirklich keine schöne Stadt. Und Karneval war so mit einer der Hauptgründe, warum ich das da irgendwie untragbar fand. Und ich bin ehrlich gesagt total, also ich finde es ein bisschen drastisch und dramatisch, dass es eine weltweite Pandemie braucht, dass der Karneval nicht mehr da ist. Aber ich bin da ehrlich gesagt schon mit allen Virologen so auf einer Linie, vielleicht aus unterschiedlicher Motivation, aber Karneval kann für mich nicht nur dieses Jahr, sondern für immer ausfallen. Das wäre wirklich völlig in Ordnung. Also ich muss hier ehrlich sagen, ich bin kein großer Karneval-Fan. Mir ist es irgendwie, ich finde das die falsche Jahreszeit, um leicht bekleidet auf der Straße betrunken, unterkühlt zu sein und ich kann dann tatsächlich irgendwie mehr mit dieser Melancholie, die ich im Februar total spüre und fühle, anfangen. Und ich finde, die muss für mich gar nicht mit Feiern beseitigt werden, sondern ich finde, es gibt so Monate, die wollen gerne, der März will schon so gerne richtig Frühling sein, ist es aber noch nicht. Und der September wäre so gerne noch Sommer, schafft es aber meistens nicht, Sommer zu sein. Oder der Dezember will Winter sein und meistens ist es dann der Januar. Und der Februar ist so ein Monat, wo ich finde, dass der ist so unheimlich ehrlich in dem, was er einem verspricht, und zwar nichts. Es ist so traurig und melancholisch und der gibt einem keine Hoffnung. Man muss ihn einfach überleben und deswegen hat er auch nur meistens 28 Tage, was ich irgendwie, also wie bezeichnend ist es, dass gerade dieser Monat weniger Tage hat. Es ist fair und gerecht, also jeder Tag, der weniger im Februar stattfindet, ist ein guter Tag.
Jetzt hast du aber schon einen Tag erwähnt, der dir, glaube ich, mehr bedeutet als Fasching oder Karneval, nämlich den Valentinstag. Hat der eine tiefergehende Bedeutung für dich? Vielleicht so in Richtung, wow, ist das sexy.
Also Es gibt ja wirklich viele Leute, die irgendwie so sagen, Halloween und Valentinstag, es ist irgendwie ein Produkt des Kapitalismus oder noch schlimmer, der Amerikaner. Und irgendwie geht mir das nicht so. Ich finde, dass Halloween schon allein 1000-mal cooler ist als St. Martin und Erntedankfest zusammen. Ich finde die Idee für Kinder total schön, sich zu verkleiden und bei allen Nachbarn zu klingeln und Süßigkeiten zu bekommen. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt einfach nur diese Bräuche nüchtern betrachtet, dann geht's mir halt auch beim Valentinstag so, dass ich mir denke, mir fällt kein anderer Tag an, mir fällt auch kein richtig christlicher Tag ein, an dem die Liebe so zelebriert wird. Also vielleicht irgendwie der Hochzeitstag. Aber das ist ja bei jedem individuell. Und ich finde tatsächlich, also auch in den Jahren, in denen ich Single war, war der Valentinstag so besonders für mich, weil ich da gut zu mir war. Ich habe mir da Blumen gekauft und habe irgendwie ein schönes Bad in der Wanne genommen und bin irgendwie essen gegangen, schön, oder habe mir was Leckeres bestellt. Also ich finde gar nicht, dass es unbedingt nur ein Tag für Paare sein muss und wo man sich irgendwie unglaublich alleine fühlt, sondern es ist für mich ein Fest der Liebe, auch der Selbstliebe, der Nächstenliebe. Und ich finde es irgendwie schön und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Leute dann da so irgendwie, weiß nicht, ob das was Deutsches ist, dass man dann so sagt, ja, ich kaufe da keine Blumen, die sind da teurer und so. Weil ich mir denke, ey, also jetzt gerade in der Pandemie, finde ich, ist es eh das Schönste, sich Blumen zu kaufen. So, es geht einem einfach besser, wenn man jetzt mal den Umweltaspekt noch ein bisschen ausklammert. Das ist ja einfach, Schnittblumen sind ja einfach wirklich auch ein bisschen umstritten, was auch völlig, muss hier erwähnt sein. Trotzdem, dann kauft euch eine Zimmerpflanze, aber dieses sich schön machen und einen Tag zelebrieren, finde ich nicht verkehrt, deswegen, ich habe einen Softspot für den Valentinstag.
Aber natürlich steht der Valentinstag zurück hinter einem viel wichtigeren Datum im Februar, das hast du schon erwähnt, dein Geburtstag am 9. Februar. Wie prägt einen denn so ein Wintergeburtstag? Also wie habt ihr den früher gefeiert? Da ja Zoo, Freibad und sonstige Draußenaktivitäten wahrscheinlich eher flach fielen in Baden-Württemberg, wo du geboren wurdest und aufgewachsen bist.
Ich überlege gerade, ich habe irgendwie, also mir ist Geburtstag schon immer unheimlich wichtig, aber gar nicht so sehr wegen dem Fest oder der Geschenke, sondern meine Familie hat schon immer morgens für mich gesungen und darauf bestehe ich auch bis heute, dass die irgendwie so, ich kann so, keine Ahnung, 20 Geburtstagslieder tatsächlich, und immer wenn ich die für Freunde singe, sind alle irgendwie so nach dem dritten überrascht, weil dann immer mehr so Lieder kommen, die halt niemand kennt, und ich singe und singe und singe und singe und höre nicht auf. Aber ich finde Geburtstage einfach toll. Ich finde es toll, älter zu werden. Es fühlt sich irgendwie jedes Jahr fühlt sich so gut an. Ich hoffe, dass das immer so bleibt, dass Älterwerden mir weiterhin so viel Spaß macht.
Bestimmt.
Und, ja, ich frage mich das wirklich, weil es gibt ja auch Leute, die sagen dann so später, ey, für mich war das nie schlimm, älter zu werden. Und dann merkt man aber natürlich auch, es gibt Leute, die haben serious Probleme damit, was ich auch völlig, also ich verstehe natürlich auch den Aspekt so, das Morbide daran, dass man halt so sich dem Tod nähert und dass natürlich ein Geburtstag auch daran erinnert. Ich weiß nicht, wie das ist, aber also mir geht's nicht so, ich alter total gerne und finde es toll, und der Geburtstag ist immer so, der läutet das immer so ein, das neue Lebensjahr. Und tatsächlich waren dann so die Kindergeburtstage irgendwie zwar viel drin, aber ich glaube, ich habe für den Winter, also ich bin eh ein Wintermensch, ich mag den Sommer nicht so gerne, und für mich war dann so der Februar, März, so die letzten Monate, die noch so kalt sind, bevor es dann so in wärmere Gefilde geht, die ich auch schwer einfach kreislauftechnisch, ich bin einfach nicht so ein Sommermensch. Und ich glaube, dass ich den Winter auch so gut aushalte, weil ich eben im Februar Geburtstag habe. Und ich habe oft das Gefühl, dass so Wintermenschen oft Menschen sind, die im Winter auch Geburtstag haben und schöne Erinnerungen mit einer kalten Jahreszeit verbinden und eben nicht nur so im heiter Sonnenschein überleben können. Und das finde ich eigentlich gut, weil es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre man krisensicher. Ich weiß nicht, ob ich das bin, weil ich bin dafür dann auch sehr melancholisch und nah am Wasser gebaut. Aber ich glaube schon manchmal, dass ich eine gewisse Form von Darkness, die ja einfach im Februar da ist. Und ich finde, das ist fast krasser im Februar als im Dezember, wo irgendwie die Weihnachtsdeko ist und so. Und dann ist im Februar alles weg, es ist aber trotzdem noch so dunkel und kalt, dass ich kann die Darkness gut aushalten. Ich finde das gut.
Ja, ja, das ist es. Deshalb empfinden es viele Leute als so kritisch. Du bist ja seit 4 Jahren der eine Teil des ganz erfolgreichen Deutschrap-Podcasts Schacht und Wasabi. Der hat am 30.01.2017 Geburtstag gehabt, habe ich gesehen. Da seid ihr das erste Mal online gewesen. In einer eurer aktuellen Folgen diskutiert ihr über ein neueres Phänomen im Deutschrap, aber auch bei vielen Millennials, zu denen du ja auch gehörst, nämlich die Auseinandersetzung, das große Interesse am Thema Astrologie. Du bist Jahrgang 1993, Wule. Inwieweit Also eben auch ein Millennial. Ich glaube, bis 1998 ist man einer. Inwieweit interessiert dich denn dieser Bereich? Oder bist du typisch für deine Generation?
Du meinst jetzt das ganze Astrologie-Thema?
Erzähl vielleicht erstmal für die Leute, die uns hören, aber nicht Schacht und Wasabi, warum spielt das im Deutschrap so eine Rolle?
Also es hat sich die letzten Jahre, warum auch immer, so ein bisschen rauskristallisiert. Also ich habe rausgefunden, Falk hat mir das dann erklärt, mein Co-Moderator, dass das eben nicht ein neues Phänomen ist, sondern schon immer so ein Riesending im Deutschrap war oder eher allgemein im Hip-Hop war. Aber in der letzten Zeit ist es vor allem im Deutschrap groß und bemerkbar, weil irgendwie so Rapperinnen wie Juju so eine ganze Kollektion mit Skorpionen machen. Und manchmal ist es ja auch so subtil, weil jetzt ein Skorpion beispielsweise checkt man ja vielleicht auch im ersten Moment auch gar nicht, dass es was mit Sternzeichen zu tun hat. Aber mir ist es halt so aufgefallen, dass es immer mehr Alben gibt, die dann irgendwie Widder und Waage und Skorpion. Und ehrlich gesagt hat mich mein Co-Moderator da vor ein paar Jahren so ein bisschen draufgebracht, weil er so meinte, ey, wie sieht's denn aus? Glaubst du daran? So, ist es was für dich? Und ich war so, nee, eigentlich gar nicht. Ich bin bei sowas, fand ich immer irgendwie, ich bin christlich erzogen worden und fand alles, was irgendwie so mit nicht, kann ich nicht sehen zu tun hat, fand ich komisch. Und dann habe ich aber angefangen, mich da so ein bisschen reinzulesen und ich find's manchmal ganz interessant. Man muss ja auch sagen, liebe Grüße an Paulina Ruzynski, die irgendwie mit ihrem Astrolinski Instagram-Format wirklich ein Riesending gestartet hat und da irgendwie astrologisch die Welt erklärt. Und ich finde das super interessant. Ich würde jetzt nicht mein Leben danach ausrichten, aber ich finde, also ich habe da irgendwas für über und ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum. Ich merke auch oft, dass es in meiner Generation tatsächlich Thema ist, dass die Leute oft irgendwie dann wissen, was ihr Aszendent ist und wann sie geboren sind. Oder ich bekomme ein Baby und alle fragen so, in welchem Monat es geboren wird, weil man wissen will, was das für ein Sternzeichen hat. Und dann merke ich irgendwie, okay, es ist doch mehr Thema, als ich dachte. Und das finde ich eigentlich, ich finde es einen guten Conversation-Starter. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ich glaube, auch mehr darf es auch nicht sein. Also ich glaube nicht, dass man sein Leben danach ausrichten sollte. Aber ja, Paulina Ruzynski zum Beispiel inspiriert mich. Ich finde es schön, wenn die da sitzt und irgendwie die Sterne erklärt und die aufschwebenden Winde.
Und sie macht wohl auch ein gutes Geschäft mit dem dazugehörigen Merch.
Und die Leute kaufen das, die wollen sich richtig, das ist jetzt so Team-Astrologie. Also ich möchte nochmal hier kurz auf einen Tweet von Finn Kliman verweisen, der meinte, er kann sich sehr gut den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie merken, weil das L in Astrologie steht für Lüge. Und das ist tatsächlich eine gute Eselsbrücke, wie ich die beiden auseinanderhalten kann, auch wenn ich mir bei der Lüge noch nicht ganz sicher bin.
Vielleicht hast du ja, apropos Deutschrap, auch noch einen unfassbar tollen Musiktipp für die kommenden 4 perfekt symmetrischen Wochen, wobei der gar nicht aus dem Deutschrap natürlich stammen muss, aber ich nehme mal an, das ist, was du auch am allerliebsten hörst, richtig?
Total, also es gibt jetzt ein Album, das ist noch nicht draußen, ich hoffe so ein bisschen, dass es jetzt im Februar rauskommt und das ist das von Drake. Das wurde schon zweimal verschoben und der ist gerade irgendwie noch in Reha und hat es jetzt wieder im Januar verschoben. Ich habe aber ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das im Februar kommen könnte. Und was tatsächlich für mich ein All-Time-Favorite-Februar-Song ist, den ich auch jeden Februar höre, weil ich den so perfekt und passend und wunderbar finde, ist von OK Kid, Es ist wieder Februar, heißt der. Wo es eben um diesen verflixten Monat geht und auch um die Hassliebe zu diesem Monat. Und falls ihr ein ambivalentes Gefühl zum Februar habt, dann hört euch diesen Track an. Es ist wirklich, er legt sich so ganz dunkel aufs Herz, wie so eine schwere Gewichtsdecke, die sich gerade alle kaufen.
Du hast 2 Jahre lang für die Redaktion Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann gearbeitet. Was genau hast du da gemacht? Die lustigen Gags dir ausgedacht?
Nicht ganz. Ich hab in der Redaktion gearbeitet und unter anderem so ein paar rechtliche Sachen da gemacht. Ich habe ja Jura studiert, bevor ich da hingegangen bin. Und dann habe ich die Gäste eingeladen. Also ich habe geschaut, wer könnte da gut hinpassen, welche Talkgäste passen gut. Und habe dann für Jan den Talk geschrieben. Fragen mir ausgedacht und das so ein bisschen so vorbereitet, dass es vielleicht ein ganz interessanter Talk sein könnte. Und es war tatsächlich auch echt ein spannender Job, weil man halt sich mit Kunst beschäftigen kann, mit den Menschen sprechen kann, die man da so einlädt und rauskitzelt, was die vielleicht noch nicht gesagt haben. Und dann sieht man das dann später im Fernsehen. Das war irgendwie, hat sich total gut angefühlt und es war ein richtig, richtig tolles Umfeld, um so ein bisschen mehr zu lernen. Und ja, auch Jan einfach ist ein unglaublich toller Chef gewesen. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt in der Zeit.
Und wann hast du dann eigentlich gemerkt, dass du gerne vor einem Mikrofon redest? Du scheinst ja übrigens eine der ganz wenigen Schwäbinnen zu sein, die gar keinen Dialekt hat.
Es erleichtert mich richtig, dass du das sagst. Ich versuche das so hart mir abzutrainieren und es fällt mir manchmal schwer. Vorgestern habe ich wieder was gesagt, da habe ich Pfeffer gesagt und bei uns sagt man Pfeffer. Und dann haben mich alle angesehen und ich habe gemerkt, oh Mann, ich hätte Pfeffer sagen sollen. Für mich hört sich das aber so komisch.
Kannst du es nochmal beides gegeneinander sagen? Ich höre den Unterschied.
Pfeffer? Pfeffer.
Pfeffer, okay.
Was war nochmal die Frage? Sorry.
Wann du darauf gekommen bist, dass du gerne in einem Mikrofon sprichst?
Ehrlich gesagt, mit 3 Jahren, als meine Eltern weg waren und ich zu Hause einfach von 14.30 Uhr Kindergarten aus bis 18 Uhr Kochshows moderiert habe und in unserer Küche stand und für niemanden Dinge wegmoderiert habe. Und heute ist es so, das ist irgendwie so plakativ, wenn man dann sagt, ja, man weiß ja damals schon in der Zeit, was man hätte werden sollen. Ich wusste das ganz lange nicht. Aber heute denke ich mir so, es war eigentlich schon relativ früh sehr klar, dass ich irgendwie einen ganzen Tag geredet habe und einfach ununterbrochen Sachen moderiert habe und wegerzählt habe und auch Geschichten erfunden habe. Einfach nur um, es stand mal in meinem Grundschulzeugnis, Jule ist stets bestrebt, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist eigentlich ein gemeiner Satz, aber irgendwie heute denke ich mir, es ist eigentlich auch cool, weil es schon so ein bisschen wegweisend war für, ich habe eigentlich kein Problem zu quatschen und zu unterhalten und ich hoffe, dass ich es irgendwie so mache, dass inzwischen, dass es nicht so Hauptsache im Mittelpunkt stehen ist, aber so grundsätzlich im Mittelpunkt sein finde ich gar nicht mal so schlecht, finde ich, eigentlich fühlt sich gut für mich an. Und das hat sich dann so während dem Studium, habe ich gemerkt, okay, nur Jurastudium ist mir zu viel in der Bibliothek sitzen und zu wenig Mittelpunkt. Und dann habe ich angefangen mit Rap-Interviews und mich so für Journalismus zu interessieren und habe dann ja schon relativ früh während des Studiums mit dem Podcast angefangen auch und habe inzwischen auch schon einige Podcasts gemacht. Ich habe ja auch noch einen Podcast für den WDR und den MDR, Cool Kids, wo wir so ein bisschen über Ost- und Westdeutschland, Nachwende, Kinder sprechen.
Du und die Friederike Schicht heißt die, glaube ich,
genau,
oder?
Genau, ja. Ja. Und also ich merke immer, dass es so zwei Herzen in mir schlagen. Ich mag diese erste Reihe und ich mag auch die zweite Reihe total gerne. Deswegen, ich könnte nie nur die eine Sache machen, aber ich glaube, das eine ist ein ganz guter Ausgleich für das andere, um nicht durchzudrehen. Also ich sehe oft auch irgendwie so Kolleginnen von mir, die nur in der Öffentlichkeit sind. Und ich glaube, dass es manchmal auch echt anstrengend sein kann. Ich habe größten Respekt dafür, dass wenn man nichts anderes hat, dass man das macht und das als einziges macht und sich darauf fokussiert, wow, finde ich auch richtig krass.
Hm. Du hast eben schon die Kochshows erwähnt, die du schon als Dreijährige moderiert hast. Und wer dir auf Instagram folgt, und das tun ziemlich viele, bald 25.000 Follower hast du, der hat auch ganz schnell raus, dass das deine andere große Leidenschaft ist, das Kochen. In einem Interview habe ich den Satz von dir gelesen, mit 13 Jahren habe ich mir das erste Mal eigene Lebensmittel gekauft. Waren das Lakritzschnecken, Maßriegel, solche Sachen oder was war das damals?
Das waren, in unserer Stadt hat so, ich komme ja aus einer Kleinstadt, also wirklich, es dauert auch einfach 100 Kilometer, bis man in Stuttgart oder in Nürnberg ist. Das heißt, es ist jetzt schwierig, irgendwie an frische Zutaten, so Muscheln oder sowas zu kommen. Klar gibt es da irgendwie ein Kaufland oder irgendwas, aber nicht so Sachen, die man jetzt im Fernsehen sieht, mit denen irgendwie, ich weiß nicht, was damals mein Standard war, wahrscheinlich irgendwie Ralf Zacherl oder Johann Lafer oder so. Und dann hat in unserer Stadt so ein Delikatessenladen aufgemacht, wo man so Gambas und sowas frisch kaufen konnte. Trüffelbutter. Und ich fand es so toll, dass ich mir echt von meinem Taschengeld da oft nach der Schule Sachen zum Kochen gekauft habe. Also irgendwie mal was Besonderes, was ich mal ausprobieren wollte. Und meine Eltern waren auch sehr kochbegeistert, aber haben natürlich immer so ein bisschen das gemacht, was sie halt eben wollten und waren auch schon sehr früh so, dass die meinten, wenn du das machen willst, dann kauf dir das doch. Und heute denke ich mir irgendwie, es war gut, weil ich habe erstens mein Geld dann nicht für Zigaretten und anderen Quatsch ausgegeben, sondern wirklich für Essen und für Kochutensilien. Aber es war tatsächlich, also jetzt überlege ich mir schon so, ja gut, wobei das hat sich für mich damals gar nicht so krass so angefühlt, weil ich meine, andere haben sich halt Kekse gekauft und ich bin dann halt irgendwie los und habe mir Kuvertüre gekauft, um ein weißes Mousse-Chocolat-Sels zu machen, aber am Ende war es dann auch eine Süßigkeit, die ich mir gemacht habe.
Ja. Es gibt ja so einige Gemüse, die man jetzt im Februar regional einkaufen kann. Das sind Kürbis, Rettich, dazu alle möglichen Kohlsorten, Sellerie, rote Beete. Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzel und Champignons. Hast du denn ein Lieblingsgemüse, mit dem du gerade gerne kochst?
Ich bin in letzter Zeit total auf Mangold. Also Mangold ist eh für mich auch irgendwie so ein Gemüse, das die ganze Zeit geht. Aber gerade, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil es noch so das mitfrischste zwischen all diesen, Februar ist ja ein harter Monat, was so, es ist so das Ende dieser, man hat ja schon sehr lange irgendwie so Wurzelgemüse und so gegessen und ja, würde langsam mal gern so etwas Frisches, Knackiges essen. Und da ist der Mangold, finde ich, schon so ein guter Weg dahin. Wobei ich auch sagen muss, Schwarzwurzel oder allgemein auch irgendwie ein Kohl, schön einfach mit Olivenöl und ein bisschen so groben Meersalzflocken im Ofen zu Chips verarbeiten und dann schönes Hummus dazu machen und das so wegsnacken. Oh, das mache ich in letzter Zeit total oft. Ich finde das ultra lecker einfach. Ich finde den Geschmack von Kohl aus dem Ofen einfach so stark und wenn man irgendwie eh schon so Kohlchips mag, und dann ist es so toll, das aus dem Ofen selbst mit so ein bisschen Olivenöl und Salz zu machen und ein bisschen Zitrone. Mm, ja.
Guter Tipp. Traurigerweise gibt es ja im Februar nur ein einziges regionales Obst in Deutschland. Weißt du, welches das ist?
Apfel.
Richtig, Apfel. Hast du denn zum Beispiel, Jule, eine Ahnung, warum so ein Apfel auch nach einem halben Jahr im Kühlschrank total unverändert aussieht?
Nee, jetzt bin ich gespannt.
Ist dir das schon mal passiert? Ich weiß es auch nicht.
Ey, ich dachte, du weißt es jetzt, weil ich finde es manchmal richtig creepy.
Ich habe
das so lange bei mir rumliegen und ich bin eigentlich total pingelig, was so altes Zeug angeht. Deswegen versuche ich wirklich wenig einzukaufen und so einzukaufen, dass ich nicht viel wegschmeißen muss, weil ich das tatsächlich, das macht mir keine Freude, mir Mühe für ein Essen zu geben mit alten Lebensmitteln. Aber Äpfel, die sind die absoluten Superheroes, was Zero Waste angeht, weil sie wirklich einfach gefühlt, ich weiß es nicht, was mal das Längste war, was man so ausprobiert hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es fast noch länger als ein halbes Jahr gut geht bei der richtigen Sorte.
Ja, sehr unheimlich. Bist du hast es gerade schon gesagt, ansonsten picky, also ein Datumsfanatiker auf Joghurts wahrscheinlich bist du, aber bist du vielleicht auch ein Wassersortenfetischist oder was ist deine größte Manie beim Essen, Trinken oder Kochen?
Bei den Daten bin ich auch nicht bei allem, also nur bei Nudeln oder so würde ich niemals aus Verfallsdatum gucken. Bei Joghurt tatsächlich auch nicht, weil ich finde, Joghurt ist auch echt eine Sache, das ist mit das Einzige, wo ich ausprobiert habe, dass man da wirklich lang drüber essen kann und der schmeckt einfach trotzdem genauso okay und säuerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch okay ist, aber ja, gut, bei Fleisch oder so bin ich super picky, weil ich halt auch immer denke, oh, da kann auch echt viel passieren, wenn man da irgendwie, da habe ich schon meistens nach einem Tag keine Lust mehr, das zu essen, weil ich mir denke, oh, lieber ein bisschen weniger Fleisch dann machen. Allgemein auch einfach nicht mehr so viel Fleisch machen, bitte. Sage ich dann so zu mir selbst. Aber ich glaube, ich bin super picky. Also ich habe immer richtig so 4-5 Sorten Brot zu Hause. Ich mag das voll so entscheiden zu können. Deswegen friere ich immer so ein Viertel Laib Brot ein, dass ich so dann entscheiden kann, weil morgens will ich zum Beispiel ein anderes Brot essen als abends und zu bestimmten Aufstrichen will ich irgendwie lieber ein Weißbrot oder will ich lieber ein Körnerbrot. Und Butter. Butter ist meine große Leidenschaft und da bin ich auch echt picky. Also ich werde richtig traurig, wenn man im Hotel nur so ein kleines Butterdöschen da im Berg von Plastik bekommt und es ist viel zu wenig Butter und ich schaue immer dann so rüber, weil ich denke, das kann nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die das empfinde, dass es viel zu wenig Butter für ein Brot ist. Da muss man so betteln und muss so fragen, kann ich nochmal eine Butter haben, bitte? Nee, wirklich nochmal drei Butter haben, bitte. Und deswegen habe ich zu Hause immer ganz viel verschiedene Butter, gesalzene, mittelgesalzene und süße, Süßrahmbutter, Rohmilchbutter und ich liebe Butter und esse es auch echt am allerliebsten, ist mein Lieblingsessen, Butter und dann wahlweise Brot oder ein bisschen Kartoffeln dazu, dass man so tun kann, als würde man Kartoffelbrei essen, aber eigentlich isst man Butterbrei.
Neben dem Kochen und Essen sind uns ja noch ein paar wenige Freuden im Lockdown geblieben, wie zum Beispiel auch das Lesen. Liest du derzeit ein Buch, das auch wir nicht verpassen sollten?
Also ich habe gerade beendet Ilona Hartmann, Land in Sicht. Und ich fand, das war tatsächlich so ein tolles Buch. Ich fand es so gut. Ich finde ihren Witz, also ich schreibe gerade selber ein Buch und deswegen habe ich mich so ein bisschen gebremst, viele andere Bücher zu lesen, weil ich dann immer so bewertet habe, wie schreiben die wohl, wie ist wohl der Satz aufgebaut, wie reden die. Und bei Ilona ging es mir so, ich konnte das einfach so lesen und ich habe mich inspirieren lassen. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat so ein kreatives Fenster zu mir aufgemacht, ohne dass ich da jetzt versuche zu kopieren, sondern es hat so inspiriert einfach ihre Art, weil sie so wahnsinnig gewitzt und frisch und gut schreibt. Und ich fand dieses Buch wirklich toll und ich fand auch die Thematik toll. Also sie ist da ja auf so einem Kreuzfahrtschiff, auf dem ihr Vater auch drauf ist. So viel kann man, glaube ich, verraten, ohne zu spoilern. Und er weiß es aber nicht. Und sie beobachtet ihn dann da einfach und hat ihn vorher noch nie gesehen und sieht ihn da das erste Mal. Und es geht so ein bisschen natürlich um ihre Kindheit, die sie so als allein erzogenes Kind verbracht hat, mit ihrer Mama nur. Und diese große Frage, wie ist mein Vater? Und dann schippern die da so über einen Fluss. Und es ist alles daran, ist irgendwie lustig und komisch und unangenehm und spannend und emotional, und es war ein ganz tolles Buch. Ja, das kann ich sehr empfehlen.
Guter Buchtipp. Dann gibt es tatsächlich noch eine ganze Reihe von Dingen, die im Februar jetzt neu sind, die einem aber glatt entgehen könnten, wenn auf der Welt gerade eine Pandemie wütet. Deshalb erwähne ich sie hier nochmal schnell. Ab dem Februar bekommen die 20-Euro-Scheine eine Beschichtung mit einem Speziallack, der sie haltbarer macht. Die Banknoten fühlen sich dadurch glatter an und alte Scheine werden nach und nach aus dem Umlauf gezogen. Es ist erstaunlich, oder?
Krass.
Wärst du nicht auch eher dafür, dass das Bargeld abgeschafft wird, als dass es haltbarer gemacht wird?
Vor allem mag ich eigentlich diese abgerissenen Scheine irgendwie, finde ich, zeigen die so, wie viel die mitmachen, wie viel Geld mitmachen muss und wie viel wir mit Geld mitmachen müssen. Ja, ich bin auch dafür, dass es einfach wegkommt. Den Aufwand hätte ich gern lieber irgendwie in, man darf überall mit Karte zahlen, gesehen, aber nun gut, okay.
Jetzt habe ich hier noch was aus der Welt des Verkehrs. Die praktische Führerscheinprüfung dauert ab sofort rund 10 Minuten länger. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber 10 Minuten wow. Bei mir wären ein ganz ernstes Problem gewesen. Bei dir ist es ja wahrscheinlich mit dem Führerschein noch gar nicht so lange her.
Naja, also ich habe mit 17 Führerschein gemacht oder mit 16 sogar schon. Man darf den ja jetzt so mit begleitetem Fahren dann mit 17 machen. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, aber ich finde auch, dass ich hatte das Gefühl, dass da jede Sekunde länger war, auf jeden Fall bei mir. Ich habe das zwar beim ersten Mal geschafft, aber ich bin jetzt, also wenn es 10 Minuten länger gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft. Da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen, es tut mir so ein bisschen leid, aber ich denke mir heute häufig, auch jetzt die ganzen SchülerInnen in der Pandemie, wie machen die das denn mit Schule? Und ich könnte mich ja, könnte ich mich schwer motivieren, da irgendwie vorm Laptop zu sitzen und nicht einfach in meinem Zimmer zu spielen. Ich bin irgendwie ganz schön froh, dass ich gerade kein Mensch unter 18 sein muss. Und das jetzt noch nicht mal ohne das große Thema Klima aufzumachen. So, und das finde ich schon, tut mir jetzt fast ein bisschen leid für die ganzen Leute, die, ich meine, gut, am Ende macht das die ja zu besseren AutofahrerInnen, aber trotzdem tut es mir so ein bisschen leid. 10 Minuten mehr ist echt eine Hausnummer.
Ist viel, finde ich auch, ja. Jule, verrat uns doch vielleicht auch noch mal eines, denn ich habe in einem Interview in der FAZ über dich gelesen, dass du derzeit wahnsinnig viel Zeit eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag bei Clubhouse verbringst. Wird das weiterhin so sein im Februar?
Ich glaube irgendwie schon. Also diese anfängliche Euphorie ist verflogen und ich bin da trotzdem noch sehr viel, was eigentlich eine kleine Liebeserklärung an diese App ist, weil alle ja sagen, ja, wenn erstmal diese Anfangseuphorie vorbei ist, dann möchte man da nicht mehr sein, und ich bin da trotzdem sehr gerne. Also ich höre so gerne, mir hat es ehrlich gesagt total gefehlt, seit der Uni wo zu sein, wo man einfach nur Menschen zuhören kann, die mehr wissen als man selbst und die sich in einem Gebiet auskennen, weil sie damit ihr Leben verbracht haben. Ich finde das toll. Und das finde ich an Clubhouse, es ist für mich gar nicht so sehr das Partizipieren als Hostin, sondern wirklich das Zuhören anderen Menschen und wie viele tolle Frauen ich da in die letzten Tage gehört habe. Und ich meine, wir haben jetzt ja auch, das ist ja leider eins der richtig schweren, traurigen Daten im Februar, am 19. Februar nähert sich ja das Jahr nach Hanau. Dann haben wir ein Jahr Hanau, diesen Anschlag da. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, in der letzten Zeit habe ich so viel auf Clubhouse einfach nur über dieses Thema gehört. Wie geht es Menschen, die Eltern haben, die nicht in Deutschland geboren sind? Wie haben die diesen Tag wahrgenommen? Wie haben die diesen rassistischen Anschlag wahrgenommen? Das sind alles so Themen, wo ich mir denke, das tut mir total gut, da nicht nur mit anderen drüber zu sprechen, sondern anderen zuzuhören und zu hören, wie verarbeiten die das und wie schaffen wir das irgendwie als Gesellschaft, da durchzukommen und das zu verkraften. Und das finde ich toll und deswegen befürchte ich fast, und es ist in dem Fall natürlich auch eine schwere Befürchtung, aber trotzdem wichtig, dass ich gerade im Februar viel auf Clubhouse sein werde und mir zu dem Thema was anhören werde.
Okay, ist also eine Sache, die du auf jeden Fall empfehlen wirst, jedem, der eingeladen wird, denn das ist ja die Voraussetzung. Gibt es denn gerade irgendeinen Sport, der Sinn macht?
Das ist eine gute Frage. Also man ist bei mir echt wirklich an der falschen Adresse mit Sport. Das heißt, würdest du mich jetzt außerhalb der Pandemie fragen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich genauso ratlos dir sagen können, welcher Sport Sinn macht. Und ich glaube fast, also wir haben hier zu Hause so einen Heimtrainer und vielleicht nicht mal auf den stelle ich mich und da könnte ich mich wirklich draufstellen. Vielleicht ist es wirklich ein Thema, wo ich sehr gespannt bin, was die Person im März in eurer neuen Folge dazu sagen wird und ich kann mich da dann inspirieren lassen, weil ich bin wirklich keine gute Inspirationsquelle für Sport, sorry.
Ja, schauen wir mal. Jetzt hast du ja den Februar wirklich embraced, in den Arm genommen, geherzt, geküsst, emporgehoben, als was Besonderes dargestellt. Was sagst du jetzt den HörerInnen, die sich immer noch vor dem Februar fürchten?
Ich glaube, dass das ein richtiges Gefühl ist im Februar. Ich glaube, dass man Furcht und Melancholie und auch eine gewisse Traurigkeit zulassen muss. Und ich glaube, dass gerade das einer der wenigen Monate jetzt noch ist, wo sich auch der Lockdown, und das verstehe ich total, nach einer Schwere anfühlt, die anstrengend ist. Und das ist auch okay so, glaube ich. Ich glaube, dass man manchmal gar nicht so sehr gegen so ein Gefühl ankämpfen muss. Und ich glaube, dass man dann in den anderen Monaten umso mehr das embracen kann, dass die Sonne endlich nicht nur so, Erich Kästner hat mal gesagt, die Sonne scheint nur so zum Scheine. Und ich finde, das ist trifft total für den Februar zu, denn das sieht irgendwie so aus, als würde die Sonne scheinen, dann stellt man sich in die Sonne und es passiert nichts, man spürt nichts. Und dann kommt der März, der plötzlich so sehr Frühling ist und dann ist man auch wieder glücklich und dann erinnert man sich da im März dran, wie traurig man im Februar war und wie glücklich man jetzt ist. Und ich glaube, dass das der richtige Lauf der Dinge ist und es gibt so einen gewissen Grad an Verzweiflung und an Traurigkeit, gegen den man was machen sollte und es gibt auch einen Grad, den man aushalten kann und den man vielleicht auch einfach sich dann das besonders gemütlich macht und das annimmt, dass es mal nicht so toll ist und deswegen hoffe ich, dass es eigentlich hoffnungsvolle Worte sind und zwar das anzunehmen und dieses Gefühl so ein bisschen zuzulassen.
Und mit diesen schönen Worten, liebe Jule Wasabi, danken wir dir ganz herzlich für deinen Besuch im Podkalender und wünschen dir natürlich einen wunderbaren Februar und vor allem Geburtstag. Den wirst du wahrscheinlich trotz oder gerade wegen des Lockdowns niemals vergessen.
Vielen, vielen Dank. Es war wunderschön bei euch. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt, die anderen Monate.
Das war Jule Wasabi in der Februarfolge des Habers Bazar Podkalender. Ihre und weitere Tipps zum Februar könnt ihr noch einmal nachlesen in den Shownotes. Der Habers Bazar Podkalender ab sofort an jedem ersten des Monats neu. Zu hören auf habersbazar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt.